Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die wunderbare Einführung. Und damit wollen wir auch direkt reingehen in das Thema. Self-Hosting ist AV-Team, wir brauchen die Folien noch auf dem Beamer. Währenddessen kann ich aber schon ein bisschen erzählen. Self-Hosting ist für mich ein Thema, was damit angefangen hat. Eben mit über dem Atlantik haben wir Services, die unsere Daten abgreifen und auch mit Abhängigkeiten, Dependencies und wo liegen meine Daten, wer kann darauf zugreifen, wer hat Kontrolle darüber. Und ganz viel dabei ist nicht nur Datenschutz, sondern eben auch die Datenkontrolle. Und wenn ich nicht darauf achte, wer die Kontrolle über meine Daten hat oder wo meine Abhängigkeiten sind, ich werde sie zwangsweise bekommen. Und das Schöne beim Self-Hosting ist, ich kann mir meine Abhängigkeiten selber gestalten. Und das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Abhängigkeiten können zum Beispiel dann kritisch werden, wenn alles zentral in einem Ort liegt und der Ort zufällig Feuer fängt und dann Probleme, um die sich andere gekümmert haben, plötzlich meine sind. Weil dann auch ein Rechenzentrum, bei dem ich mich nicht um die Hardware kümmere, plötzlich keine Hardware mehr hat. Genauso haben wir verschiedene Preismodelle, die sich mal ändern können, auch ohne Ankündigung. Und dann stehen wir plötzlich vor der Qual der Wahl, wollen wir diesen Service jetzt weiter nutzen und den doppelten Preis dafür bezahlen? Oder entscheiden wir uns dazu, uns von dieser Abhängigkeit zu trennen und selber zu hosten und selber darum zu kümmern? Grundsätzlich im CCC wird das, denke ich, bekannt sein. Cloud ist auch nur der Computer von jemand anderem. Damit einhergehend mit dessen Ausfällen, die mit verbunden sind, mit dessen Preiserhöhungen und mit den Terms of Services, also wie viel Kontrolle habe ich und eben die Cloud über meine Daten und meine Dienste. Dezentral an der Stelle heißt nicht, dass ich alles nur bei mir zu Hause hoste, dass ich nur bei mir ein Raspberry Pi, mein Server-Rack oder irgendwas habe, sondern dass ich möglichst schaue, dass ich das verteilen will. Ein einzelner Dienst ist nicht dezentral, weil er jetzt nicht mehr bei irgendeinem großen Cloud-Hoster ist. Große Fragen, die aufkommen, sind immer die Eigentumsfragen. Wer besitzt was? Wo ist es verteilt? Wie baue ich die ganze Architektur auf? Das schauen wir uns auch nochmal an. Und wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, ist immer so ein guter Anhaltspunkt offene Protokolle. Ich will meine Daten immer auch mitnehmen können, exportierbare Daten, klare Zuständigkeiten. Wer ist für was zuständig? Wer darf was tun? Und das schauen wir, dass wir das eben durch Self-Hosting uns bewusster machen auf der einen Seite und auch klar und strikt voneinander trennen können. Mehr Verteilung heißt auch mehr Zustände. Das heißt, es können auch mehr Fehler aufkommen, die wir selber lösen müssen und mehr Arbeit. Aber ob das wirklich mehr Arbeit ist, dazu komme ich dann auch noch. Wenn man sich mit dem Thema beschäftigt oder anfängt, das ist jetzt bei mir auch schon über eine Dekade her, man fängt nicht direkt an, dass man sich drei Server in drei Ländern mietet und dann hier und da seine Services hat. Ich habe mit einem Raspberry Pi angefangen. Klein, simpel, bei mir zu Hause, kostet ungefähr 30 Euro. Damals so ein Raspberry Pi 2 war das, mit so einem Stromkabel mit dabei, LAN-Kabel, damit ich es an den Router anstecken kann. Und dann hatte ich erstmal einen Miniaturrechner, der läuft, auf dem lief dann Raspbian drauf. Und mein Ziel an erster Stelle war meine Webseite. Das heißt, statisches HTML, plain, simple, ein bisschen CSS, hatte noch nicht mal JavaScript mit drin. Und die wollte ich jetzt publishen, von außen erreichbar machen. Der Raspberry Pi am Router zu Hause hat erstmal eine dynamische IP, das heißt, ich habe DynDNS verwendet, damit er von außen erreichbar ist. Wenig Software, nur diese eine Webseite, die gehostet wird. Wir gucken uns auch gleich an, wie ich das so ein bisschen aufgebaut habe, exemplarisch. Wenig Überraschung, es kann wenig schiefgehen. Für diese einzelne kleine Webseite absolut ausreichend, hat gut funktioniert, habe ich 2, 3 Jahre auch so betrieben, ist dann immer weiter gewachsen. Man muss sich hier halt immer bewusst sein, ich muss mich ums Heimnetz kümmern, ich muss mich darum kümmern, wie kommen meine Daten wohin. Den Strom muss ich selber zahlen und mich darum kümmern, dass er möglichst ausfallsicher ist und nicht jemand übers Stromkabel stolpert. Der Router muss laufen, Backups muss ich mich um alles selber kümmern. Das war auch in dem Sinne überhaupt nicht dezentral, das war erstmal nur die Ansicht Self-Hosting. Wie sah das aus auf dem Raspberry Pi? Wir haben erstmal angefangen, das ist mein Mauszeiger hier, Ubuntu Raspbian Standard Betriebssystem hier drauf, erstmal natürlich ein Update gemacht, dass wir auch die letzten Sicherheitspakete mit drin haben, Nginx geholt, hier mit Hallo Internet so Mini-HTML mal geschrieben, um zu schauen, ist es überhaupt erreichbar dann von außen. Dann schreibe ich mir die Konfiguration für Nginx, damit ich weiß, okay, welcher Port muss zu welcher Seite, welche Seite ist überhaupt erreichbar, welche Dateien werden gesurft und dass sonst einfach nur ein 404 gesendet wird. Super simpel, plain. Dann lade ich noch einmal Nginx neu, damit sie eben der Service sieht, hier die Webseite ist verfügbar und kann nach außen gegeben werden. Muss ich in Dyn DNS und meinen Firewalls und meinen IP-Tables noch sagen, okay, hier der Dienst kann weitergeleitet werden. Das ist jetzt erstmal unabhängig vom Service selber. Damit kann man schon coole Dinge machen. Wie gesagt, die eigene Webseite ist online. Problem ist aber mit Updates, weil auch wenn ich Ubuntu immer versuche sauber zu halten, irgendwann kommen irgendwelche Phased-Out-Pakete und Co. Wenn ich jetzt mehr Dienste habe, dann kommen die mal in Konflikt, weil die einen brauchen Node-Version größer 22, die anderen laufen nicht mehr, wenn sie größer als Node-Version 18 sind. Schwer zu handhaben, wenn man es komplett Bare Metal in diesem Sinne hier macht. Eben eine Scham, ein Verzeichnis, wenig Dateien. Webserver, kein Orchestrator, keine Plattform, alles sehr klein, aber eben grenzenschnell erreicht. Mein nächster Schritt war ein Webhoster. Das heißt, Online-Paket, man hat Plesk zur Verfügung gehabt, das ist so ganz häufig in Verwendung an der Stelle, wo man sich alles klickibunti über die Webseite zusammenstellen kann. Es gibt so ein One-Click-Deployment, kann den Dienst sich dann zusammenbasteln und das habe ich mir für meine Nextcloud damals geholt, um ein bisschen Dateien, Kalender und sowas zu synchronisieren und mit anderen zu teilen. Hat wunderbar funktioniert, aber sobald man etwas mehr machen wollte, eigene Services und Dienste hosten will, kommt man auch schnell wieder an die Grenzen. Man hat keinen richtigen Systemzugriff. Ich kann nicht explizit einzelne Pakete updaten. Ich kann mir nur große Gesamtpakete installieren. Und damit werden Deployments und Debugging häufiger zäh. Eben kann man so ein bisschen unterstreichen mit, man bekommt Komfort, aber weniger Kontrolle. Also musste ich auch wieder einen Schritt weiter gehen. Und das war dann der Schritt, wo ich reingegangen bin in, okay, ich muss mein Self-Hosting und auch die Verwaltung mehr in die eigene Hand nehmen. Da habe ich, das ist jetzt auch mein aktuelles Setup, ich habe das Ganze hybrid aufgebaut, auch wieder in dem Sinne dezentral, damit ich nicht einen Service habe und einen Server habe und wenn der brennt, kaputt geht, Stromausfall hat, dass meine anderen Services weiterhin erreichbar bleiben. Das heißt, ich habe einmal einen VPS, einen Virtual Private Server, in dem Sinne auch der Computer von jemand anderem, den ich mir anmiete, ist in einem Container, der über eine IP-Adresse erreichbar ist. Ich habe SSH-Zugriff drauf, ich habe in diesem Container, kann ich alles machen, was ich will. Alles installieren, alles löschen, im Zweifel auch alles kaputt machen, wenn ich was falsch mache. Aber ich habe eben die vollständige Kontrolle darüber, auch wer meine Daten darin sehen kann. Dann habe ich getrennt, einmal der VPS, einmal meine Heimrechner in private und lokale Dinge. Was will ich bei mir zu Hause haben? Was will ich auf meinen VPS haben? Welche Dienste sind aus dem Internet erreichbar? Und habe mir damit erstmal einen Netzplan grob aufgestellt, was will ich nach außen zeigen, was brauche ich für mich und welche Dateien will ich übers Internet teilen. Und dann kommt man auch schnell darauf, nicht alles braucht denselben Sicherheits- und Verfügbarkeitslevel und damit kann man auch sehr gut skalieren und sich auch viele Kosten sparen. Und es ist realistischer als alles auf einem Server. Vor allem alles auf einem Server und es läuft immer. Wichtig dabei ist, Zuständigkeiten wieder sauber definieren, wer ist für was zuständig. und ein oder mehrere Eingangspunkte definieren. Der Eingangspunkt für viele Services und viele Dienste, die wir im Internet verwenden, ist ein Reverse Proxy. Habe ich ganz viel Traffic verwendet, ist hier unten auch kurz verlinkt. Traffic lässt sich sehr simpel konfigurieren und kann eben verwendet werden. Wir haben einen Knotenpunkt, an dem wir in unseren Server reingehen können dann über Hostnames und Pfade unsere Services verlinken und weiterleiten. Über Traffic läuft dann auch unser ganzes HTTPS, das heißt, wir haben auch verschlüsselten Datenverkehr und aus den ganzen Containern und Diensten, die ich mir zusammengebaut habe, wird eine ganze Infrastruktur. Grob aufgezeichnet über das Internet, alle Anfragen gehen durch den Reverse Proxy und werden vom Reverse Proxy an unsere Dienste verteilt und genauso geht die Pipeline dann wieder hoch. Den ersten VPS habe ich noch mit Docker und Docker Compose gemanagt. Das war ganz angenehm. Hier sehen wir eine kleine YAML-Datei mit Docker Compose. Ich habe im oberen Bereich mein Traffic, eben mein Reverse Proxy, nimmt von außen die Anfragen an, leitet sie nach innen weiter. Wir haben hier bestimmte Kommandos, um eben zu sagen, hier zum Beispiel Port 80 und 443 sind verfügbar, bekommen den Namen Web und Web Secure an der Stelle. Wir nehmen hier Let's Encrypt für unsere Zertifikate. Wir geben eben auch die Ports 80 und 443 hier frei, verlinken nochmal Volumes, damit es eben auf die Zertifikate und auf Docker zugreifen kann. Damit ist Traffic erstmal zufrieden und kann arbeiten. Und auf der anderen Seite haben wir die Webseite, die ich eben hosten will. Da habe ich auch wieder Nginx verwendet. Die bekommt einfach hier mit, wo ist meine Webseite wieder, statisches HTML an der Stelle und dann die Verlinkung zu Traffic, damit Traffic weiß, okay, diese Webseite hat jetzt einen Host, also hier eine URL, die aufgerufen werden kann, ist über Web Secure eben im Port 443 und nutzt auch Let's Encrypt und die Seite ist online. Super easy, super schnell, funktioniert ziemlich gut und mit Docker Compose habe ich eben den Vorteil, ich habe jetzt hier die YAML-Datei, habe eine Konfiguration geschrieben, kann ich stoppen, kann ich wieder starten, kann ich neu starten, kann ich auf einen anderen Rechner mitnehmen und die Services laufen immer wieder an. Das heißt, guter, pragmatischer Sweet Spot wird auch viel verwendet. Die meisten Services, die ich kenne, die meisten, die selber hosten, verwenden auch Docker und Docker Compose, die Containerlandschaften beziehungsweise Kubernetes. Stack eben aus Diensten, Netzwerken und Volumes wird in diesen YAML-Dateien beherrschbar. In den YAML-Dateien will man keine Secrets verwalten, das heißt, die kommen wieder in Environment-Dateien rein. Die muss man dann auch wieder schauen, wie verwalte ich die und wenn ich den Zugriff auf meinen Server verliere, auf dem die Environment-Variablen ja nur auf dem Server liegen, Backups. Auch wieder etwas, das muss man im Hinterkopf halten, dass man hier auch wieder möglichst schaut, dezentral, wo sind meine Secrets, wie mache ich mir meine Backups, wie hole ich meine Dienste wieder online, wenn sie mal ausfallen. Das Neudeployen ist mit Docker ziemlich einfach. Ich habe meinen Service beschrieben, kann ihn deployen. Schwierig oder ein größeres Problem ist dann eben dieses Datenbehalten und auch wieder mit einem Redeployment mit den gleichen Daten weitermachen, ohne dass ich alles neu aufziehen muss. Da eben auch immer darauf achten, dass man seine Volumes ordentlich verwaltet, backupt und wieder richtig einspielen kann. Die Images kapseln eben Konflikte. Ich kann mehrere Pakete haben, die unterschiedliche Abhängigkeiten haben. Im Container lösen sie die Paketkonflikte, das heißt, zwischen verschiedenen Containern kann ich Node 18, Node 22, Node 32 irgendwann parallel im Betrieb haben, ohne dass sie hier in Konflikt kommen. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass Container selber keine Sicherheitsstrategie sind. Wie der Name sagt, sind Container eine Verpackung um einen Service. Sie können die Sicherheit etwas erhöhen, aber man muss sich immer noch darum kümmern, dass der Server selber auch sicher gebaut ist. Und über die Zeit bin ich etwas mehr in die Richtung Nix gerutscht und mittlerweile habe ich keinen einzigen Rechner mehr, der nicht Nix installiert hat. Und der Grund ist ziemlich einfach, weil die Verwaltung sehr viel einfacher ist. Statt zu sagen, ganz am Anfang beim Raspberry Pi, ich habe mir neben dem, was ich in der Konsole eingetippt habe, habe ich mir im Markdown nochmal aufgeschrieben, welche Befehle habe ich eingegeben, was hat funktioniert, was hat Fehler gemacht, damit, wenn ich nochmal ein neues Deployment machen muss, weiß, okay, an welcher Stelle hat es fehlgeschlagen, wo muss ich was ändern. So, oder beim Webhoster, was habe ich nacheinander angeklickt, damit der Zustand funktioniert. In NixOS schreibe ich mir eine Konfiguration in Nix-Sprache, ja, und beschreibe in der, wie soll der Rechner aussehen, wie soll das System aussehen. Jetzt kann ich nicht nur sagen, okay, ich will mir einen Dienst beschreiben wie in Docker, dass ein einzelner Dienst beschrieben wird oder mehrere Dienste nebeneinander, sondern ich kann jetzt mit Nix nicht nur sagen, ich habe hier Dienste, die in sich gekapselt sind, und ich habe mein ganzes System mit den Diensten in NixOS. Das Schöne ist, es ist vollständig reproduzierbar. Ich kann diese Konfiguration nehmen, woanders hinschieben, genauso wieder aufbauen. Es ist deklarativ. Ich kann aus meiner Config genau rauslesen, was passiert, an welcher Stelle, wo komme ich raus und was passiert. Ich bin rollbackfähig, wenn ein Fehler passiert. In den besten Fällen bemerke ich es schon bevor ich das Deployment komplett durchführe, weil mir der Build and Switch sagt, ja, hier ist irgendein Fehler, das funktioniert nicht, wir haben Konflikte, dann wird das Deployment nicht ausgeführt, mir wird ein Fehler rausgegeben, ich kann ihn korrigieren, bevor mein Service deployed wird und einen Fehler schmeißt und die Leute nicht mehr auf meine Webseite können. Und falls doch mal ein Fehler ist, kann ich jederzeit zurück, 10 Sekunden, und wir sind wieder im alten Zustand ohne Probleme. Auch ein großer Vorteil, gerade wenn wir dezentral arbeiten, bin ich mit Docker unterwegs oder Bare Metal, muss ich mehrere Services, mehrere Server sehr verteilt verwalten. Mit NixOS kann ich diese Services, die jetzt online auf mehreren Rechnern, auf mehreren Servern verteilt sind, in einer Konfiguration verwalten. Und das macht es sehr mächtig, weil ich habe ein Repo, ich mache Änderungen an einer Stelle und alle meine Server wissen Bescheid, was sich geändert hat, wenn ich irgendein Routing ändere. Ich muss nicht mehr in jeden SSH rein und irgendwelche Tables ändern. Deshalb sehr stark, wenn man eben so ein Verbund und gerade hybrid unterwegs ist. Zu beachten ist, Nix ist mit einer Lernkurve verbunden. Lernt man aber, wenn man das so experimentell auch rangeht, sehr schnell. Mein erstes Gerät mit NixOS war mein Steam Deck, das dem zum Opfer gefallen ist. Es hat sich seitdem nicht geändert und es läuft super flüssig und ich kann so viele Tweaks einbauen, dass ich meilenweit schneller spielen kann, als wenn ich mit dem Standard-Framework arbeite. Und genauso kann ich meine ganzen Server besser skalieren, besser kontrollieren und ich spare mir wahnsinnig viel in der Verwaltung. Das, was ich sage, vorher, mit wie viel Arbeit ist es jetzt, meine Services zu verwalten? Ich bin aktuell mit 3 VPS unterwegs plus meine Heimserver und ich brauche ungefähr eine Stunde in der Woche, um alles aufrechtzuerhalten, Updates einzuspielen und zu kontrollieren, dass alles läuft. Das ist nicht viel Arbeit und es macht das sehr angenehm und ich habe die volle Kontrolle über meine Daten. Wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn wir das Ganze in Nix machen? Ich habe jetzt hier statt Traffic Caddy verwendet. Noch ein anderer Dienst ist auf der nächsten Folie nochmal beschrieben. Caddy ist auch ein Reverse Proxy. Ich habe auch wieder beschrieben hier. Ich habe hier mein jetzt wirwill.dev. Über die Webseite findet ihr auch die Folien. Schreibe ihm hier, okay, wo sind meine index.html und andere Dateien? Und sage ihm, das ist ein File-Server, passt. Und jetzt schreibe ich neben dem Dienst, der eben meine Seite hostet, sage ich ihm auch, okay, Firewall, öffne mir Port 80 und 443, damit er auch von außen erreichbar ist. Und damit habe ich sowohl meinen Dienst beschrieben, als auch den Server, der eben jetzt die Ports öffnet. Macht das auf der einen Seite langweilig, weil es sehr schnell und sehr gut funktioniert, auf der anderen Seite macht es das eben praktisch und wenig Arbeit. Dann Caddy, gerade schon angekündigt, ist ein super Reverse-Proxy. Switche ich gerade meine ganzen Dienste von Traffic rüber auf Caddy. Man kann die Domain eintragen, macht die Ports auf, die Inhalte werden ausgeliefert. Macht das super praktisch, macht es super angenehm. TLS-Zertifikate werden automatisch besorgt und auch erneuert. Damit spart ihr euch als Admin sehr viel Arbeit. Der Gewinn bei NixOS ist eben das Modell. Ich habe eine Konfiguration, kann über NixFlakes gehen und kann mehrere Services gleichzeitig beschreiben. Ich muss mir nicht mehr alles extra aufschreiben, weil meine Konfiguration ist die Dokumentation. Und die Rebuilds sind sicher, dass sie funktionieren, dass der Switch funktioniert, dass meine Services weiterlaufen und ich kann im Zweifel schnell zurückgehen. Jetzt will ich noch ein bisschen drauf kommen. Ich kriege die ganze Zeit irgendwas selber hosten, habe meine Webseite erwähnt, cool. Es gibt ja noch so viel mehr, was man machen kann. Klar, der erste Schritt ist die eigene Webseite, eine Spielwiese, Ausdruckspunkt im Internet. Und ganz viele Webseiten verwenden ja so Google Tracking, Google Ads und was auch immer. Da ist zum Beispiel ein ganz guter Startpunkt, wo man schon mal anfangen kann, wenn man wissen will, wie viele Besucher habe ich jetzt. Umami als einfaches Beispiel. Gibt auch viele andere. Umami kann ich auch selber hosten, ist DSGVO-konform. Alles wird anonymisiert. Das heißt, niemand muss Sorgen haben, wenn er meine Webseite besucht, dass er irgendwo getrackt wird. Es kommt auch alles nur bei mir auf meinem Server zusammen. Das heißt, niemand anderes sieht, wer besucht jetzt meinen Server. Und habe dann so ein hübsches Dashboard, wo ich sehe, okay, ich habe was gepostet, ich habe einen neuen Talk, ich war auf der Easter Hack und habe einen Talk gehalten. Wie sehr hat das jetzt Auswirkungen auf meinen Server? Muss ich hier mehr Ressourcen freigeben und Ähnliches? Das macht es dann auch sehr praktisch. Dann auch Gitee. Man kann auch GitLab verwenden, das braucht ein bisschen mehr Ressourcen. Aber damit hat man erstmal sein eigenes Repository und auch wenn GitHub sagt, euer privates Repo ist privat, irgendwie kam es dann doch dazu, dass euer privates Repo verwendet wurde, um Large Language Models zu trainieren, will man vielleicht nicht immer haben und man will vielleicht auch die Kontrolle darüber haben, dass wenn ich mein Repo mit meinen Arbeiten irgendwo online habe, damit ich es auf meinen Rechnern teilen kann, mit Freunden teilen kann, dass ich die Kontrolle auch darüber habe und vor allem immer den Zugriff und nicht irgendjemand sagt, na, der Code gefällt uns nicht, wir sperren dein Repo oder deinen ganzen Zugang. Da ist Gitee eine super Lösung dazu. Wichtig bei Gitee, gerade wenn ihr wichtige Daten im Git habt, macht auch davon immer Backups. Backups, Backups, Backups ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn es um dezentral und Self-Hosting geht. Aber auch im Alltag, wenn man jetzt nicht so viel in der IT drin ist oder damit zu tun hat, kann man sehr viel im Alltag mit Self-Hosting erreichen. Ich mache zum Beispiel auch viele Fotos. Ich verwende Image dafür, dass ich Fotos, die ich mit anderen teilen will, zum Beispiel von Events, packe ich hier mit rein. Die sind auch alle wieder in eigenen Ordnern drin. Kann ich teilen, nur bestimmte Ordner, den ganzen Folder mit allen Events vom gesamten Jahr. Einzelne Bilder freuen sich alle immer drüber. Der Service ist super klein, man kann sich die Fotos runterladen und eben weiterteilen. Kalender und Kontakte, man braucht nicht immer Gmail und an Google alle Kontaktdaten und Google muss nicht immer wissen, wo ich unterwegs bin oder welcher Dienst auch immer, kann ich mir selber hosten. Damit habe ich meine ganzen Kontakte, meine ganzen Kalender, ich kann mehrere Kalender machen, ich kann Kalender sharen. Radical ist dann eine super kleine Lösung. Dateien synchronisieren. SyncThing kommt auf der nächsten Folie noch ein bisschen mehr. Und was ich zum Beispiel auch sehr viel habe, sind Bücher, EPUBs, PDF, wo ich häufiger lese, wo ich auf verschiedenen Geräten lese. Mit Kavita kann ich meine Bibliothek online mitnehmen und dann, wenn ich irgendwo unterwegs bin, auf dem Handy lesen, auf dem Desktop lesen und so weiter und bin immer up to date, wo war mein letzter Lesestand. Noch ein kurzes Wort zu SyncThing. Finde ich ein super Projekt, läuft auf allen meinen Geräten. Wie es schon im Namen drin steckt, es synchronisiert Dinge, Dateien. Man muss ein bisschen aufpassen, weil es auch, wenn man Dateien löscht, das dann auch mitsynkt. Es gibt eine Versionierung, die kann man sich einstellen, muss man aber sich vorher durchlesen, was da alles dahinter steckt. Es gibt verschiedene Wege zu versionieren. Für ein Gerätesync super, wenn ich hier, keine Ahnung, Versicherungspolice kam rein, PDF, packe ich hier aus meiner E-Mail auf meinen Rechner und weiß, okay, es ist jetzt auch auf meinem Handy oder auf meinem VPS, damit ich immer ein Backup habe in dem Sinne, beziehungsweise eine Synchronisation und ich auf jedem Gerät weiß, wo liegt das. Wichtig ist, paralleles Arbeiten ist unpraktisch. Das heißt, wenn ihr Dateien habt, an denen mehrere Personen drauf zugreifen, dann kommt SyncThing häufiger in Probleme rein. Deshalb lieber für Dateien verwenden oder am besten nur für Dateien verwenden, an denen ihr alleine arbeitet. Und ihr könnt auch Verschlüsselung aktivieren. Das ist immer super praktisch, wenn ihr sagt, ihr seid in einem unsicheren Netzwerk. Dann muss man auch offen sagen, gibt es Dienste, da wird der Aufwand größer und schwieriger. Ich habe gerade vorher gesagt, ich habe eine Stunde die Woche, die ich gerade in meine Services investiere, also damit alle laufen, um die aktuell zu halten. Nicht dabei sind Vault Warden, ein Mail-Server, ein eigener oder eine Mastodon-Instanz. Ja, ich bin bei Chaos Social, da kann man mich finden. Vault Warden ist für Passwort, also wenn man jetzt von Bitwarden wechseln will, wegen der Preiserhöhung kann man zum Beispiel Vault Warden verwenden. Finde ich eine super Lösung, aber es hat einen hohen Schadensradius. Wenn jetzt meine Passwörter online sind, ich dasselbe hoste und irgendwo einen Fehler mache, ist der Schaden, der daraus entsteht, sehr hoch. Deshalb muss man hier auch schauen, wann baue ich das ein, wie sicher sind meine Systeme, will ich nicht vorher nochmal testen. Das heißt, Missbrauch und Angriffsfläche auch gegeneinander abwiegen. Moderation, Zustellbarkeit, Recovery, das ist dann vor allem bei Mastodon oder wenn man andere Fediverse-Dienste hat oder andere Social-Media-Plattformen, dann gibt es ja nicht nur Mastodon. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr einen eigenen Server betreibt, auf den andere Leute sich mit einklinken können, Accounts erstellen können, dann gehört da auch ordentlich Moderation dazu. Mein Ansatz und mein Tipp an der Stelle, was ich auch gerne verfolge, ist POSSE, das heißt Post on your own site, syndicate elsewhere. Das heißt, ich poste einmal meine Talks, meine Artikel, meine Bilder erst auf meiner Webseite. Das ist so der Single Source of Truth of Origin. Und dann kommt ein Post in Social Media, hier Instagram, Mastodon, was auch immer, um wieder zurückzufinden auf meine Webseite. Wir haben mitbekommen, selbst UN-Richter sind nicht sicher davor, dass sie immer auf ihre E-Mails zugreifen können oder plötzlich ausgeschlossen werden. Ja, selbst plötzlich Kartenzahlung ging nicht mehr. Und deshalb bin ich immer sehr darauf bedacht, dass wenn ich nach außen mich repräsentiere und was zeige, dass das immer erreichbar ist, selbst wenn mich bestimmte Dienste ausschließen wollen. Deshalb hier auch föderieren. Fediverse kennen die meisten wahrscheinlich schon hier. Mastodon ist da ganz großer Vorantreiber mit dem Activity-Hub. Das heißt, vom zentralen Modell, wo alle nur auf einer zentralen Plattform arbeiten, habe ich dezentral mehrere Plattformen, die miteinander verknüpft sind. Wer mehr zu den Hintergründen von Servern hören will, es gibt einen wunderbaren Einstieg von Filmröhrchen. Einstieg in Self-Hosting ist auf MediaCCC. Wie fängt man jetzt an, ohne dass man sagt, warum habe ich damit angefangen? Fangt klein an. Nehmt eine Webseite, einen einzelnen Service, einen einzelnen Dienst und schaut, okay, läuft er erstmal bei mir lokal. Dann Reverse Proxy, kriege ich ihn ins Internet, ist er von außen erreichbar. Dann erst, wenn ich diesen einen erreichbar habe, er halbwegs sicher, am besten natürlich super sicher abgesichert ist, dass niemand Bullshit machen kann mit meinem Server, dann holt mehrere Dienste mit rein, fangt an mit Backups und Restore-Funktionen. Gefährliche Dienste, Passwort sichern und so weiter, das alles ein bisschen nach hinten schieben. Ihr wollt erst testen, das, was ihr gebaut habt, funktioniert das, ist es sicher. Und denkt immer daran, Konfigurationen zu versionieren, gerade wenn sie als Textdateien vorliegen, bevor irgendwie Chaos entsteht. Grundsätzlich Verständnis, Wiederholbarkeit, Recovery. Was ich vor 10 Jahren auf meinem Raspberry Pi und anderen Services geschrieben habe, ich habe mir meine Markdown-Dateien geschrieben. Ich verstehe die auch nicht mehr ganz, gebe ich ehrlich zu. Da immer ein bisschen darauf achten, Dokumentation aktuell zu halten und das Verständnis hochzuhalten, das verändert sich immer weiter. Self-Hosting, wann lohnt es sich? Ich habe noch eine Minute, oder? Ja, ist drin. Ihr müsst wissen, wann wollt ihr self-hosten, wann habt ihr Datenschutzanforderungen, wie habt ihr offene Protokolle, die ihr nutzen könnt. Nicht nur, weil Cloud doof ist, müsst ihr jetzt alles dezentralisieren. Achtet auf eure Backup-Strategien, wenn ihr die nicht machen wollt, macht's nicht. Ihr müsst nicht alles self-hosten. Es muss wichtig sein, dass es verstehbar und exportierbar ist. Die eigene Webseite ist ein guter Einstiegspunkt. Docker ist ein pragmatischer Mittelweg. Ich empfehle euch NixOS. Und Dezentralisierung ist die Kontrolle über Abhängigkeiten, die ihr habt. Einstiegstipp von mir ist noch, es gibt ein wunderbares Repo. Das ist so eine kleine Nextcloud in Rust geschrieben. OxyCloud. Ansonsten, wenn ihr mehr wissen wollt, es gibt Awesome Self-Hosted. Auf GitHub ist ein super Repo mit vielen weiteren Infos. Auf IndieWeb findet ihr viel über das Internet. Internet über, postet zum Beispiel und andere Dinge. Auf NixOS findet ihr eine komplette Dokumentation über Nix, über die Nix-Sprache und über NixOS. Hier auf der Easterhack habt ihr noch ganz tolle nächste Vorträge, zum Beispiel E-Mails selber hosten, was, glaube ich, hier im Rabbit Hole noch stattfinden wird. Genauso heute Nachmittag noch ein Embedded Engineering, wenn ihr sagt, oh Gott, Cloud ist nichts mehr für mich, dann könnt ihr jetzt in Embedded Engineering heute Nachmittag einsteigen, eure eigenen Mikrocontroller zu programmieren. Morgen früh gibt es noch, wenn ihr eine eigene Webseite habt und sagt, okay, wie kann ich eine Webseite gestalten, worauf muss ich achten, Consent, Theater geht ein bisschen drauf ein, was ist, sind so Dark Patterns, Deceptive Patterns, und ich habe gehört, morgen ist noch ein SOS zu Self-Hosting hier auf der Easterhack, 13 bis 15 Uhr, könnt ihr vorbeischauen, ich weiß nicht, was Raum Laptop ist, aber das stand irgendwo auf Mastodon. Dankeschön!
Lieber Wirbel, wow, sehr schön. Vielen, vielen Dank für den Parforce-Ritt durch Self-Hosting.
Dankeschön.
Angesichts der Zeit nicht so viel Platz für Fragen, aber da sehe ich eine Hand. Kann ich dich bitten, nach vorne zu kommen?
Wenn ihr das in Ruhe nochmal durchlesen wollt, alles ist auf wirbel.dev in meinen Talks. Die habe ich alle gepublished.
Also ich betreibe meine Systeme so ungefähr wie du deine. Bei NixOS bin ich noch nicht angekommen. Eine Frage, wie gehst du damit um mit der eigenen Endlichkeit? Also du als Admin, der alles weiß, wenn du mal nicht verfügbar bist, im Krankenhaus liegst, in Bali, auf dem Strand oder wie auch immer, solange du die Technik nicht nur für dich ganz persönlich betreibst, sondern auch für 3, 4, 5 andere, wie gehst du damit um?
Das ist ein super Punkt. Und da gebe ich offen zu, die meisten Dienste, die ich betreibe, sind nur für mich selber, sind von mir selbst gehostet. Ich bin der einzige Admin. Wenn mir was passiert, gibt es so eine Semi-Notfallstrategie, die ist nicht ganz ausgereift, aber sie ist an der Stelle auch gar nicht notwendig, weil das läuft alles einfach weiter. Wenn ich Dienste habe, die ich mit anderen zusammen betreiben will und ich will eine Ausfallsicherheit und ich will, dass wenn mal ein Admin ausfällt oder mehrere Admins ausfallen, wenn man mal in den Urlaub gehen will, in Krankenhaus oder sonst irgendwas, ist auch, finde ich, nix eine super Möglichkeit, weil ich habe ein Git-Repo, das kann ich mit anderen teilen. In dem Git-Repo ist meine ganze Nix-Config drinnen. Dann kann, wenn irgendwas ist, ich muss einen Port ändern, wechsle ich ihn in diesem Repo, push es, Build-Pipeline, CI/CD läuft durch und wenn es funktioniert, kriege ich einen funktionierenden Build. Es wird alles aktualisiert, wenig Arbeit, wenig zu tun und ich brauche keine Horde an Admins, die jetzt schaut, ah ja, in Windows Server, da war irgendwas bei Version 2008, das mussten wir anders beachten. Das übernimmt mir hier nichts sehr schön und ich habe eben alles in einer Konfiguration übersichtlich drin. Ja, im ganz kleinen Rahmen.
Mein Zweitadmin das einfach mal machen, ob das klappt?
Es klappt. Man muss eben schauen, ist es verständlich. Wenn ich jetzt einen Admin mir hole, der nur mit Docker und Docker Compose gearbeitet hat, darf ich nicht erwarten, dass er meine Nix-Config von, ah ja, ich brauche dich jetzt mal im Notfall, schnell ändern kann. Das darf ich nicht erwarten. Ich muss die Leute, mit denen ich meine Services aufstelle, verwalte und administriere, muss ich auch mitnehmen auf diese, nennen wir es Reise, es ist eine Reise und Entwicklung. Das heißt, wenn ich meine Services alle in Docker drin habe, wenn ich jetzt in ein Unternehmen reinkomme, selber Dienste habe und die sind alle in Docker und Docker Compose, macht den Übergang auch schrittweise und nehmt alle mit. Sonst gibt das nachher nur noch mehr Chaos und ihr steht alleine im Raum, wenn alle anderen Dienste ausfallen und ihr sagt, naja, wir haben ja jetzt alles auf NixOS, da läuft's, aber es weiß halt niemand wie.
Nochmals ein großes Dankeschön. Vielen Dank auch für die Werbung für die Self-Organized Session morgen Nachmittag. Dementsprechend, ich freue mich, möglichst viele von euch dort zu sehen. Nächster Vortrag gleich, E-Mail-Hosting. Vielen Dank. Einen warmen Applaus bitte nochmal.